Liebe Geschwister, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf zum ersten Mal an diesem Anlass und ich freue mich besonders über dieses Thema. Es gibt für den Christen, für das Kind Gottes nichts Schöneres als über Jesus zu reden. Und das Thema lautet Jesus, seine Vergangenheit unvergesslich, seine Gegenwart unausweichlich, seine Zukunft unabwendbar. Ich beginne mit der Vergangenheit. Wir wollen den Blick zurückwerfen auf die Vergangenheit dessen, der Ewige ist. Wir können ja das Generalthema dieser Konferenz, so wie sie formuliert ist, gar nicht lesen, ohne an Hebräer 13, Vers 8 zu denken. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Oder wir denken an die alttestamentliche Entsprechung, wo der ewige Gott sich Mose offenbart und wo Mose nach seinem Namen fragt, da sagt Gott zu Mose, Ehje Asher Ehje, ich bin, der ich bin. Der Ewige. Nun, hat denn der Ewige eine Vergangenheit? Ja, er hat eine Vergangenheit. Und darin liegt unsere Glückseligkeit, auch unsere Freude begründet. Der Ewige hatte ein Heute. So müssen wir doch wohl Psalm 2, Vers 6 verstehen. Vers 7, heute habe ich dich gezeugt. Das bezieht sich auf seine Menschwerdung. Der ewige Gott wurde an einem gesegneten heute Mensch. Empfangen im Mutterschoß einer Jungfrau, dann geboren als Kind, und er lebte als Mensch, wahrer Mensch, und war die ganze Zeit wahrer Gott. Vollkommen Gott, vollkommen Mensch in einer Person. Das ist unser Herr Jesus. Ich habe mir einen Text aus dem Alten Testament vorgenommen, um jetzt unsere Blicke zu richten auf die Vergangenheit, auf das gesegnete Leben, vor allem Leiden und hier vor allem Sterben unseres Herrn. Wir schlagen dazu auf 3. Mose, Kapitel 1. Ich lese die 9 ersten Verse. Dritter Mose 1, die Verse 1 bis 9. Und der Herr rief Mose und redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, von den Rindern oder Schafen und Ziegen eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer ist vom Rind, so soll er es darbringen, ein männliches ohne Fehl. Einmal am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsum an den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons des Priesters sollen Feuer auf den Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zurichten über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und sein Eingeweide und seine Beine soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Wir verstehen diesen Text und andere ähnliche Texte im Licht von Hebräer 10, Vers 1. Dort wird uns gesagt, dass alles, wovon das Gesetz berichtet, ein Schatten der zukünftigen Güter ist. Diese zukünftigen Güter sind Christus und sein Heilswerk. Mit ihm ist alles, was wir im Gesetz lesen, von den Priestern, von ihren Gewändern, von den Waschungen, von den Opfern, vom Zelt der Begegnung, all das sind Hinweise, nein, ich sage so, sind ein Reden Gottes von Christus. Und so spricht dieser Text, den wir jetzt gelesen haben, von Christus, wie er sich selbst Gott geopfert hat. Ja, wir lesen einen solchen Text und wer das erste Mal diesen Text gelesen hat, begegnet hier manchen Dingen, die für ihn zunächst ganz fremd sind. Ganz wenige unter uns haben je ein Tier geschlachtet. Ein paar wird es hier unter uns geben, aber die wenigsten von uns haben das je getan, haben Blut gesprengt, haben ein Tier dann auf einen Altar gelegt und es dann in Rauch aufgehen lassen. Nun, ohne das Neue Testament wüssten wir nicht, wovon dieser Text redet. Jetzt aber wissen wir es, wir hören hier die Stimme des Heiligen Geistes. Es ist seine Wonne, von Jesus zu reden. Wir können auch sagen, wir hören hier den Vater, wie er 1450 Jahre ungefähr vor dem Kommen seines Sohnes schon von seinem Sohn redet. Er redet von Christus. Er redet von diesem Geschehen, das so groß ist, von diesem Geschehen, das so einzigartig ist, dass ein Gedächtnis davon ewig bestehen wird, ewig. Wir werden als Erlöste ewig das vor Augen haben, wovon Gott hier schon 1450 Jahre vor dem Kommen Jesu redete. Ja, wir sind von ganzem Herzen davon überzeugt, dass Gottes Geist durch den Propheten Mose hier redet von den Leiden, die auf den Christus kommen sollten. Petrus hat das in dieser Weise zusammenfassend gesagt, dass der Geist Christi in den Propheten war und dass sie durch den Geist von den Leiden Christi, die auf ihn kommen sollten, zuvor redeten. 1. Petrus 1, Vers 11. Schon Abraham hatte das Kommen Christi gesehen. Wir haben einen ganz deutlichen Hinweis darauf in den Worten des Herrn Jesus selbst. Johannes 8, Vers 56. Johannes 8, Vers 56. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Das konnten die Zeitgenossen des Herrn durchaus nicht verstehen. Wir aber verstehen es. Auch Abraham war ein Prophet und er erkannte durch Gottes Geist auch in den Opfern, die er darbrachte, Und durch diese Opfer lehrte Gott schrittweise Abraham über das Opfer seines Sohnes. Er lehrte den Abraham, dass wir, weil wir Sünder sind, einen Stellvertreter brauchen. Und dass dieser Stellvertreter schuldlos sein muss. Und am Ende lehrte er ihn, dass dieser Stellvertreter ein Mensch sein muss. Und Abraham sah den Tag Christi kommen und freute sich. Auch David war ein Prophet, das sagt Petrus ausdrücklich in Apostelgeschichte 2, Vers 30. David, weil er ein Prophet war, steht da. Und so hat auch David Christus gesehen, das Kommen Christi gesehen. David hat verstanden, er spricht davon im Psalm 40, dass Gott ja eigentlich diese Opfer nicht wollte. Ja, er wollte sie in dem Sinn, dass er durch sie sein Volk lehren wollte. Aber er wollte ein Opfer, das wirklich Sünden wegnehmen kann. Ein Opfer, das wirklich die Frage der Schuld lösen kann. Das hat David schon gesehen. Er spricht davon in Psalm 40, im Vers 7: An Schlacht- und Speisopfern hattest du keine Lust. Ohren hast du mir bereitet, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Nun, die Tatsache, dass David in den Opfern, die im Gesetz gewiesen waren, dass er hier Christus sah, das allein erklärt die Leidenschaft, die David hatte für das Haus Gottes. Sonst wäre es bloß religiöse Exaltiertheit gewesen. Hätte er hier nicht Christus gesehen. Nun aber verstehen wir, wie ein David in Psalm 26 in den Versen 6 und 7 sagen konnte: Ich umgehe deinen Altar, Herr, um hören zu lassen die Stimme des Lobes, um zu erzählen alle deine Wundertaten. Man muss durch Gottes Geist gelehrt sein, um in einem blutigen Opfer, das im Feuer verbrennt, die Wundertaten des Ewigen zu sehen. Er sah Christus, das stellvertretende Leiden des Messias. Das sind die großen Wundertaten, von denen auch der Text spricht, den wir eben gelesen haben. Auch die Söhne Koras, die ja auch Propheten waren, Schriftpropheten waren. Wir haben ja eine Reihe von Psalmen von ihnen. Und auch sie erkannten durch Gottes Geist die Bedeutung des Altars und des Opfers auf diesem Altar. Sonst hätten auch sie nicht so singen können, wie es Psalm 84, die Verse 2 und 3 sagen. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Ja, sie sahen hier die Herrlichkeit Gottes selbst, wie er sich verherrlicht im Opfer. Und wir dürfen all das jetzt noch klarer sehen als sie. Durch Gottes Geist, durch Gottes Wort gelehrt, haben wir erkannt, haben wir geglaubt, haben wir verstanden, dass der Mensch Jesus, dass er der einzige, vollkommene Mensch war, ist sündlos und dass er gleichzeitig der ewige Gott ist und dass er durch sein Leiden und Sterben Gott auf ewig verherrlicht hat, die Sünde auf immer abgeschafft hat und uns auf ewig von unseren Sünden reingewaschen hat und ihrer nie mehr gedenken wird. Das verstehen wir nun. Und so wollen wir uns jetzt einige Einzelheiten in diesem Text ansehen, die alle zu uns reden von diesem unvergleichlichen Werk unseres Herrn Jesus. Der Text, den wir gelesen haben, behandelt das Brandopfer. Nun, wir fragen uns, und das werden die Israeliten sich auch gefragt haben, und wohl dem, der fragte und der sich dann von Gott belehren ließ, warum braucht es überhaupt Opfer? Warum muss ein Opfer sein? Wir wissen es jetzt, wir verstehen es, wir brauchen einen Stellvertreter. Und bedenken wir das. Halten wir hier einmal inne und denken wir nach über dieses Wunder. Der vollkommene Mensch Jesus, er, der Gott war und Gott ist, wurde Mensch, um unser Stellvertreter zu sein. Um Gott all das zu bringen, was wir Gott nie gebracht haben, in erster Linie. Und zweitens, um all das zu erleiden, was wir hätten erleiden müssen. Darum braucht es ein Opfer. Warum waren es im Gesetz 5 verschiedene Opfer? Nun, wir kommen ja in der fortlaufenden Bibellese von 1. Mose her und vielleicht ist es uns aufgefallen, vielleicht auch nicht. Aber es ist auf alle Fälle so, dass alle Opfer in 1. Mose Brandopfer heißen. Hebräisch Ola. Erst ab 2. und nachher ausführlich ab 3. Mose heißen die Opfer verschieden. 5 verschiedene Opfer. Brandopfer, dann Speisopfer, dann Friedensopfer, dann Sündopfer und 5. Schuldopfer. Und alle 5 sind verschieden. Sie haben einiges Gemeinsame, aber jedes dieser 5 Opfer hat auch etwas Einmaliges. Warum waren 5 solche Opfer im Gesetz nötig? Eben weil Gott hier in Schattenbildern durch Symbole von seinem Sohn redet. Und es gab einfach kein einziges Opfer, das so groß und so vielfältig war, dass es all das gebührend darstellen konnte, was der Tod Jesu Christi bedeutet. Und so lehrt uns jedes Opfer eine bestimmte Wahrheit, neben all den anderen Wahrheiten, die alle Opfer gemeinsam lehren. Und wir wollen uns jetzt das Brandopfer ansehen. Brandopfer, so in den deutschen Übersetzungen, auch in der englischen Bibel, Burnt Offering. In der Septuaginta Holocaustoma, ein ganz gebranntes, und hebräisch eben Ola. Das ist ein Partizip des Verbums Ala. Und Ala heißt entweder hoch sein oder aufsteigen. Und Ola als Partizip heißt ein aufsteigendes. Ein aufsteigendes. Und so zeigt uns dieser Name schon, dass der Tod Jesu Christi eine Richtung hat, eine Wirkung hat, die nur Gott gilt. Sein Opfer steigt auf zu Gott. Und daran denkt Gott zuerst. Denn davon spricht er zuerst in der Reihe der verschiedenen Opfer. Gott zuerst. Das ist es, woran wir meistens, wenn überhaupt, zuletzt denken. Nun, wir können dem Herrn nie genug dafür danken, dass er für uns kam, für uns litt, wegen unserer Sünde all das auf sich nahm. Aber wir dürfen auch lernen, so wie wir im Glauben wachsen und in der Liebe zu Gott wachsen, dürfen wir erkennen, lernen und sehen, dass in erster Linie Jesus Christus Mensch wurde, als Mensch lebte und als sündloser Mensch starb, zum Wohlgefallen Gottes, um Gott zu verherrlichen. Um auf dem Schauplatz der Sünde, da auf dieser Erde, wo der Mensch die Sünde in die Schöpfung geholt hatte und durch die Sünde den Schöpfer herausgefordert, verlästert, entehrt hatte, so kam nun dieser vollkommene Mensch, um alles Mensch in dieser Schöpfung den Schöpfer zu ehren, zu verherrlichen durch vollkommenen Gehorsam. Durch Gehorsam, der bereit war, zum Äußersten zu gehen. Durch Gehorsam, der bereit war, den Willen Gottes zu tun, bis zuletzt. Darum geht es beim Brandopfer. Aula, ein aufsteigendes. Einen Vers aus dem Neuen Testament wollen wir uns dazu besonders merken. Dieser eine Vers fasst sehr schön zusammen das Opfer Jesu Christi als Brandopfer, als Hingabe an Gott. Hebräer 9, Vers 14. Hebräer 9, Vers 14. Da lesen wir Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat. Nun, eine Reihe von Einzelheiten. Im Vers 2 steht, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will. Dieses Opfer war freiwillig. Nun natürlich bezieht sich das auf den, der ein Opfer darbrachte, für ihn war es freiwillig, aber das ist ja ein Typus auf Christus. Dieser Text spricht von Christus. Und so heißt das auch, dass Gott hier sagt, dass Christus sich aus freiem Willen Gott geopfert hat. Er kam willig, bereitwillig, um den Willen Gottes seines Vaters zu tun. Ja, es war ihm eine Wonne, den Willen Gottes seines Vaters zu tun. Das wird besonders deutlich im Johannesevangelium. Lasst uns hier eine Stelle aus dem Kapitel 4 dazu lesen. Johannes, Kapitel 4. Da steht im Vers 34, Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Mit diesem Vorsatz kam er in die Welt, den Willen Gottes zu tun. Hebräer 10, hier zitiert der Autor den bereits vorhin erwähnten Psalm 40, Hebräer Kapitel 10, Verse 5 bis 7, darum, als er in die Welt kommt, spricht er, Schlachtopfer und Speisopfer, hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet an Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Das Brandopfer war freiwillig. Nun, das muss bedeutsam sein, weil im Gegensatz dazu vom Sündopfer und vom Schuldopfer immer gesagt wird, dass ein solches gebracht werden musste. Schauen wir jetzt 3. Mose 4 einige Verse an. 3. Mose 4, Vers 3, hier das Sündopfer. Wenn der gesalbte Priester sündigt nach einem Vergehen des Volkes, so soll er für seine Sünde, die er begangen hat, dem Herrn einen jungen Stier ohne Fehl darbringen zum Sündopfer. Im gleichen Kapitel, der Vers 13 und 14, ich lese nur 14, und wird die Sünde bekannt, die sie dagegen begangen haben, so soll die Versammlung einen jungen Stier darbringen zum Sündopfer. Vers 23. Wenn ein Fürst sündigt und seine Sünde ist ihm kundgetan worden, worin er gesündigt hat, so soll er seine Opfergabe bringen, einen Ziegenbock, ein Männchen ohne Fehl und so weiter. Sünd- und Schuldopfer mussten gebracht werden. Nun, was bedeutet das? Wir lernen daraus Folgendes. Gott sandte seinen Sohn aus seinem freien Wohlgefallen heraus. Gott war nicht genötigt, seinen Sohn zu senden. Und Christus kam, willig um den Willen des Vaters zu tun. Gott schuldete das Ganze niemandem. Gott schuldete es uns nicht, dass er seinen Sohn sende und dass er uns Sünder vom Elend der Sünde befreie. Die Menschen waren ja nicht die ersten Geschöpfe, die gegen Gott aufstanden und sündigten. Vor ihnen sündigten Engel. Und Engel, die gesündigt haben, an ihnen verherrlicht sich Gott durch seinen ewigen Zorn. Gott hätte sich an der Sünde des Menschen ebenso durch seinen ewigen gerechten Zorn verherrlichen können. Er schuldete dem Menschen die Erlösung nicht. Aber es war im Herzen Gottes, es war sein Gnadenwille, Heil zu wirken. Und so sandte er aus seinem freien Wohlgefallen heraus seinen Sohn. Und sein Sohn kam, willig, um den Willen des Vaters zu tun. Und darüber können wir Gott nie genug anbeten, dass er das wollte, dass er das in seinem Herzen hatte. Dieser große, unumschränkte Gott, dem nichts fehlt, der uns nicht braucht, der unseren Beistand nicht nötig hat. Aber er wollte Schuldige, er wollte Sünder erlösen. Nun, beim Sündopfer heißt es dann immer, dass dieses Opfer gebracht werden musste. Und das bedeutet nun Folgendes. Nachdem Gott sich vorgesetzt hatte zu erlösen, dann musste das Sündopfer sein. Dann war es eine sittliche Notwendigkeit. Wenn Erlösung geschehen sollte, dann musste es sein. Aber dass Erlösung geschehen sollte, das musste nicht sein. Das war Gottes Gnadenwille. Es heißt dann, was für Tiere dargebracht werden sollten, Rinder, Schafe oder Ziegen. Warum gerade diese Tiere? Nun, wenn wir sagen, ja, das waren reine Tiere, dann liegt das natürlich daran, dass Gott sie als rein deklariert hat. Aber warum gerade diese Tiere? Warum hat er jene als rein erklärt? Warum waren die Rinder, die Schafe und die Ziegen Opfertiere? Nun, was haben diese drei gemeinsam? Es sind Haustiere. Und so hat Gott von den Israeliten nicht gefordert, dass sie einen Bock, einen Steinbock zum Beispiel, erjagen mussten oder einen Hirsch jagen mussten und herbeischleppen mussten zum Opfer, sondern er sagte ihnen, nehmt ein Rind, nehmt ein Schaf, nehmt eine Ziege. Und jeder Israelit, es war ja ein Hirtenvolk, ein Nomadenvolk, nachher ansässig, aber immer noch ein Hirtenvolk. Und die hatten alle ihren Stall und ihren Pferch und da hatten sie ihre lieben Tiere. Sie waren ihnen nahe bei der Hand. Und ist es nicht genau so in der Erlösung? Ist es nicht so, dass Gott selbst zu uns gekommen ist in seinem Sohn? Da ist er. Wir müssen nicht auf die Jagd gehen und den Herrn herbeischleppen, dass er komme, sondern er kam zu uns. Ist uns ganz nahe geworden. So nahe, wie eben die Haustiere den Menschen nahe sind. Und das ist doch wohl der Grund, weshalb Gott ihnen sagte, nehmt von diesen Tieren. Das erinnert uns an Römer 10, Verse 6 und 7. Römer 10, Verse 6 und 7. Die Gerechtigkeit aus Glauben spricht so. Sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das ist, um Christus herabzuführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist, um Christus aus den Toten heraufzuführen. Nein, wir mussten den Herrn nicht herbeizerren. Er kam, ohne dass wir ihn suchten. Es ist ja umgekehrt so, er kam und suchte uns auf. Uns Menschen als ganze Menschheitsfamilie und auch einen jeden Einzelnen von uns. Wir haben ihn nicht herbeigezerrt. Wir haben ihn nicht gesucht und gejagt. Er kam zu uns. Ja, er war sogar bereit, eben wie ein Lamm, ein Schaf, war bereit, Hand an sich legen zu lassen und sich abführen zu lassen. Ein Lamm leistet normalerweise keinen Widerstand, es ist einfach da, man nimmt es. Und genau so hat er sich in die Hände der Sünder begeben, als sie kamen und ihn griffen. Ohne Widerstand. Lukas 22, dort macht das der Evangelist ganz deutlich. Der Herr wurde nicht ans Kreuz geschlagen, weil die Menschen ihm zu stark wurden und weil sie ihn endlich erhascht hatten, sondern weil er sich in ihre Hände gab. Lukas 22, 52 bis 54. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die gegen ihn herangekommen waren, seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken? Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt, aber dies ist eure Stunde. Und die Gewalt der Finsternis, sie nahmen ihn aber fest und führten ihn hin. Er lässt sich greifen und führen. Dann heißt es in 3. Mose 1 im Vers 3, es sollte ein männliches sein, ein männliches Tier. Das wird beim Brandopfer ausdrücklich verlangt. Gewisse Opfer, zum Beispiel das Friedensopfer, durfte männlich oder weiblich sein, da war es gleichgültig. Hier aber musste es ein männliches sein. 1. Korinther 16, Vers 13 sagt etwas dazu. 1. Korinther 16, Vers 13. Wacht, steht fest im Glauben, seid männlich, seid stark. Agite viriliton, steht in der Vulgata, handelt als Männer, männlich. Seid stark. Und so sehen wir, wie im biblischen Sprachgebrauch das Männliche für das Aktivhandelnde steht. Das Weibliche mehr für das Passivempfangende. Jesus Christus hat sich als Brandopfer Gott geopfert. Er war nicht das unglückliche Opfer böser Menschen oder widriger Umstände, sondern er hat mit ganzer Entschiedenheit, wissend, was geschah, was ihm bevorstand, mit aller Energie ist er diesen Weg gegangen, hat sich Gott geopfert. Er hat seinen Gott geliebt mit seinem ganzen Verstand, mit seiner ganzen Seele, mit seinem ganzen Willen, mit seiner ganzen Kraft. Dafür steht eben dieser Ausdruck, es musste ein männliches Tier sein und ohne Fehler, sündlos. Der Herr war das Lamm ohne Fehl und ohne Flecken. 1. Petrus 1, Vers 19. Er hat sich ohne Flecken Gott geopfert. Hebräer 9, 14. Nun, Gott redet hier eben von seinem Sohn und er lehrt sein Volk. Und so ging jeder Israelit, er ging dann in den Pferch hinter dem Haus und suchte unter den Schafen eines. Er schaute sich das Schaf ganz genau an, das Fell, die Beine, die Ohren, alles. Und wenn er feststellte, das Tier war tadellos, dann hat er es genommen. Das galt für alle Opfer. Sie mussten tadellos sein. Er musste wirklich davon überzeugt sein, dass es keinen Makel hatte, denn an dieser Überzeugung, an dieser Gewissheit, dass das Tier tadellos war, hing auch die Gewissheit, dass Gott das Opfer annahm. Und darum ist es von allergrößter Bedeutung, dass wir daran festhalten, es uns selbst und einander sagen und auch gegenüber Andersdenkenden verteidigen und bezeugen, der Mensch Jesus ohne Sünde. Sündlos. Kein einziges sündiges Wort, kein sündiger Gedanke, keine sündige Regung in ihm. Und so wird ihm in den Evangelien vielfältig bezeugt, dass er das fleckenlose, reine Lamm war. Bei der Taufe, Matthäus 3, Vers 17, bei der Taufe, wo der Vater das Zeugnis ausstellt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Pilatus, der gegenüber den Juden, die Jesus verklagen und verurteilt wissen wollen, sagt, Lukas 23, Vers 4, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Oder die Juden, die ja bei ihm Fehler, Sünden, Missgriffe suchten, nur darauf lauerten. Und wir wissen genau, wie wir es im Umgang miteinander haben. Wenn wir jemanden nicht gern haben, dann sehen wir jeden Fehler an ihm. Jeden Fehler. Jedes Wort, das nicht passt. Jede Geste, die deplatziert ist. Alles merken wir sofort. Und so haben sie ja nur darauf gelauert, etwas an ihm zu finden, das irgendwie ungehörig gewesen wäre. Und als der Herr sie dann fragte, Johannes 8, Vers 46, wer von euch überführt mich der Sünde? Sie mussten schweigen. Niemand konnte etwas sagen. Auch die, die mit ihm gewesen waren, 3 Jahre lang, in nächster Nähe, Petrus, Johannes, sie sagen von ihm, Petrus, 1. Petrus 2, Vers 22, 1. Petrus 2, Vers 22, er Christus, der keine Sünde tat. Er tat keine Sünde. Johannes, der mit ihm war, 3 Jahre sogar, sich an seine Brust lehnte, 1. Johannes 3, Vers 5, Johannes bezeugt, ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er unsere Sünde wegnehme, und Sünde ist nicht in ihm. Keine sündige Natur, keine sündige Regung, nichts in ihm, das ihn zur Sünde verleitet oder gedrängt hätte, nichts. Ein vollkommener Mensch. wahrer Mensch, vollkommener Mensch, heilig. Und Paulus schließlich, der dem Herrn erst nach seiner Erhöhung begegnete, sagt von ihm 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wir merken, wie alle, Petrus, Johannes und Paulus, die Sündlosigkeit des Herrn jedes Mal in diesen Zusammenhang stellen, dass er unser Stellvertreter wurde. Und er musste rein sein, um durch seinen Tod, durch sein Leben und Sterben Gott zu verherrlichen und Sünde wegzunehmen. Ja, Paulus sagt Sünde, dass er Sünde nicht kannte. Nun, natürlich weiß der Herr besser als wir und wusste er auch als Mensch, besser als jeder andere Mensch, was Sünde ist. Aber er kannte Sünde nicht in dem Sinn, wie wir Sünde kennen. Der Mensch hat Sünde kennengelernt, indem er in die Sünde ging. Dadurch, dass er sündigte und ein Sünder wurde, so kennen wir die Sünde. Und in dem Sinn kannte der Herr Sünde nicht. Der Reine, der Heilige, der Fleckenlose, der ein solches Leben gelebt hat, ein solcher Mensch, opferte sich Gott. Es heißt dann, Vers 9, 3. Mose 1, dass man dieses Opfer darbringen musste am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft oder der Stiftshütte. Im Vers 3. Am Eingang der Stiftshütte. Und das machte dem Opfernden jedes Mal bewusst, dass es nur so Zugang in Gottes Gegenwart geben kann, dadurch, dass ein Stellvertreter für uns den Weg öffnet. Ja, bedenken wir das genug, dass wir ohne das Kommen des Herrn ewig aus Gottes Gegenwart ausgeschlossen wären. Ewig, immer. Das ist die Hölle der Verdammten. Immer, auf ewig, hinausgetan zu sein von Gott. Auf immer. Und der Herr hat den Weg geöffnet, so dass wir jetzt Zugang haben in die Gegenwart Gottes. Im Vers 4 heißt es, er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen. Handauflegung bedeutet Identifikation. Bei jedem Opfer musste man das tun. Das hebräische Verb ist sogar noch ein bisschen drastischer als nur auflegen. Also nicht nur so locker, sondern samak, also eigentlich aufstützen. Also sein ganzes Gewicht auf das Opfertier legen. Und so ist das sehr eindringlich, diese Sprache Identifikation. Die Identifikation läuft in zwei Richtungen. Beim Sündopfer, das verstehen wir leichter. Darum erkläre ich es von der Seite. Der Opfernde legt seine Hand oder stützt sich auf das Sündopfer und damit ist ausgesagt, dass jetzt meine Sünde die Sünde des Sündopfers wird. Meine Sünde geht jetzt über auf das Sündopfer. Und jetzt wird das Sündopfer geschlachtet. Mein Stellvertreter im Gericht über die Sünde. Das verstehen wir. Hier geht die Identifikation in die andere Richtung. Nämlich so, dass das, was Christus seinem Gott bedeutet, uns zugerechnet wird. Gott sieht uns als eins mit seinem Sohn. Ganz unbegreiflich, ganz unbegreiflich. Dass Gott das wollte, dass er solche Gedanken in seinem Herzen hat. Und dass der Sohn Gottes all das getan hat. Gott verherrlicht hat in seinem Leben, in seinem Sterben. Und uns jetzt mitnimmt in Gottes Gegenwart. Er hat uns mit sich identifiziert. Und so tritt er vor Gott und dann sagt er, siehe ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Siehe ich. Der Vater schaut den Sohn an und nachher sieht er mit dem Sohn, hinter dem Sohn, lauter Erlöste. Und die sieht er mit dem gleichen Wohlgefallen an wie den Sohn. Das bedeutet diese Handauflegung. So sieht er uns an. Das verstehen wir. Die Eltern sind, die lieben ihre Kinder, lieben ihre Söhne, ihre Töchter. Wir lieben sie, weil sie einfach unsere Kinder sind. Wir lieben sie wirklich. Und wir verstehen darum, der Vater liebt den Sohn. Und der Vater nimmt den Sohn an. Und wenn er den Sohn annimmt, nimmt er alle auch an, die mit dem Sohn kommen. Wir hatten einige Jahre einen Nachbarn, also eine Nachbarsfamilie, und die hatten einen Bub, der war so alt wie unser Samuel. Er war ziemlich laut, ziemlich lärmig, ich mochte ihn nicht. War vielleicht auch nicht recht von mir, aber ich hatte ihn nicht gern, diesen Jungen. Und manchmal kam er mit den Rollschuhen die Treppe hoch, wir leben in einem älteren Haus, Holztreppe, und das knarrte durch das ganze Treppenhaus, dachte ich. Aber dann passierte es immer wieder, dass er zusammen mit Samuel kam. Und dann klopfte er an, Samuel, bei mir im Arbeitszimmer, und dann fragte er, du, Papi, dürfen wir mal am Computer spielen? Und natürlich habe ich dem Samuel gesagt, ja sicher, klar, komm. Und dann kam mit dem Samuel eben auch dieser Michel. Der durfte dann natürlich auch, ist klar. Im Schlepptau von meinem Sohn. Hatte ich nichts dagegen. Der Vater liebt den Sohn. Der Sohn hat den Vater verherrlicht. Und der Vater hat den Sohn verherrlicht. Und wir durften die Hand auf den Sohn legen. Eins gemacht mit ihm. Und dann sollte dieses Tier geschlachtet werden. So steht im Vers 5. Er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn. Und das musste dem Opfernden bewusst werden. Wir bringen jetzt dieses Tier und wir stellen es vor Gott. Und jetzt wird es unter den Augen Gottes geschlachtet. Und damit sagte Gott seinem Volk und damit sagt er uns, dass sein Sohn starb, weil Gott es so verordnet hatte. Er starb vor dem Angesicht Gottes, nach dem Willen Gottes. Es war Gott, der befahl, dass das Schwert des Gerichts auf ihn niedergehen sollte. Zacharia 13, Vers 7. Zacharia, Kapitel 13. Vers 7. Schwert, erwache gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Genosse ist, spricht der Herr der Heerscharen, schlage den Hirten. Wenn das Schwert den Hirten schlägt, dann bedeutet es, dass Gott seinen Sohn richtet. Es gefiel dem Herrn, so sagt es Jesaja 53,11, es gefiel Jahwe, seinen Sohn zu zerschlagen. Der Herr war nicht das unglückliche Opfer einer Verschwörung. Es war nicht die Bosheit der Juden oder die Kaltschnäuzigkeit des Pilatus, sondern es war der Wille des Vaters, der in seinem Tod geschah. Als die Juden Jesus den Heiden übergaben und die Heiden ihn nahmen, die Römer und ihn an ein Kreuz schlugen, erfüllten sie Gottes ewigen Rat. Petrus sagt das in der Pfingstpredigt und er sagt es so zugespitzt, wir wagen es ja meistens nicht, die Dinge so deutlich zu sagen. Wir federn die Aussagen immer ab, damit uns ja niemand falsch versteht. Aber das macht Petrus nicht. Er sagt es ganz klar. Apostelgeschichte 2, Verse 23 und 24. Wir lesen von Vers 22 an. Apostelgeschichte 2, Vers 22 und 23. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann von Gott an euch bestätigt, durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst, diesen hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen. Ja, dieses Böse habt ihr getan, aber es war Gottes Ratschluss. Ihr habt, ohne es zu wissen und ohne es zu wollen, Gottes Rat ausgeführt. Das wird in den Evangelien ganz deutlich gemacht. Matthäus Kapitel 26, schlagen wir das auf. Matthäus Kapitel 26. Von Vers 1 an. Es geschah, als Jesus all diese Reden vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass nach 2 Tagen das Passa ist und der Sohn des Menschen wird überliefert, um gekreuzigt zu werden. Dann versammelten sich die hohen Priester und die Ältesten des Volkes in den Hof des hohen Priesters, der Kajaphas hieß, und beratschlagten miteinander, um Jesus mit List zu greifen und zu töten. Sie sagten aber: Nicht an dem Fest, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Sie wollen den Herrn greifen mit List, wenden auch List an, ein Verrat spielt mit, aber sie wollen ihn nicht am Fest greifen, und doch geschieht es am Fest. Denn es muss am Fest geschehen, wie der Herr vorher sagt. Das Jahr war vorher schon festgelegt, wann er sterben musste. Daniel 9, die Chronologie Daniels, die Chronologie des Volkes Israel, die 70 Jahrwochen, das Jahr war genau bestimmt. Genau in jenem Jahr und in keinem anderen musste es geschehen. Der Tag war auch genau festgelegt, 3. Mose 23. Der Festkalender Israels, das Passa, der Tag war genau bestimmt. Und genau an jenem Tag, nach Gottes Rat, wurde Christus, das Passa, geschlachtet. Er kam, um Gottes Willen zu tun, und er hat Gottes Rat in seinem Tod erfüllt. Und dann sollte man das Blut rings um den Altar sprengen. Sprengen, was bedeutet das? Sprengen bedeutet sprechen. Man kann sich das erst noch gut einprägen. Das lernen wir aus Hebräer 12, 24. Wir lesen dort folgende Aussage, Hebräer 12, Vers 24. Hebräer 12, Vers 24. Ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser spricht als Abel. Das Blut der Besprengung spricht. Und das ist die Bedeutung von das Blut sprengen. Und so sollte dem Volk bewusst werden, dieses Blut redet zu Gott. Es redet zu Gott vom vollkommenen Gehorsam des Sohnes, von der Liebe des Sohnes bis zum Äußersten. Und dann redet es auch zu uns. Redet zu uns von einem vollkommenen Opfer, das der Sohn Gottes gebracht hat, und damit auch zu uns von vollkommener Erlösung. Vollkommener Erlösung. Das Blut spricht, darum musste es gesprengt werden. Man musste dann dem Tier die Haut abziehen. Nun, das war nötig, denn man musste sehen, ob das Tier, das äußerlich vielleicht ganz in Ordnung war, man hatte es ja untersucht, nichts war da, das irgendwie fehlerhaft aussah. Dann zog man die Haut ab und vielleicht entdeckte man unter der Haut ein Geschwulst oder etwas. Und dann taugte es nicht, das Opfertier. Was bedeutet das auf Christus bezogen? Er war innerlich genauso rein wie nach außen. Die Tatsache, dass die Menschen keine Sünde an ihm fanden, will ja noch nichts besagen. Wir können voreinander allerhand verstecken. Aber auch Gott fand an ihm nichts. Er war auch inwendig rein. Er war innen so wie außen. Nun, das Innenleben des Herrn, wir erfahren mehr davon in den Psalmen als in den Evangelien. Bemerkenswerterweise. Und so schlage ich einen Psalm auf, der etwas gerade darüber sagt. Psalm 17, Vers 3. Der Geist Christi spricht hier durch David. Es ist also das Zeugnis, das Selbstzeugnis Christi. Er sagt zu Gott, du hast mein Herz geprüft, du hast mich bei Nacht durchforscht, du hast mich ausgeschmolzen, nicht geläutert. Das hebräische Wort Zaraf heißt ausschmelzen. Und hier steht Zarafta, du hast mich ausgeschmolzen. Nichts fandest du. Mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. Also ich denke nicht anders, als ich rede. Wir machen das ja oft so, wir sagen nur die Hälfte, wir sagen dem Gegenüber etwas Nettes und die weniger nette Hälfte behalten wir für uns. Der Herr war nicht so. Vollkommen wahr, durch und durch. Und aus dieser wahre, reine, heilige, wahrhaftige hat er sich Gott geopfert. Und das sollten wir auch noch bedenken. Ich muss jetzt zum Schluss kommen im Vers 12, das Tier muss in Stücke zerlegt werden. Jedes Teil im Leben des Herrn war vollkommen. In jedem Stück und in jedem Teil war er vollkommen. Und dann sollte der Priester es über dem Feuer in Rauch aufgehen lassen. Feuer steht in der Bibel für Gottes gerechten Zorn über die Sünde. Der Sohn Gottes trug den Zorn Gottes und hat darin Gott verherrlicht. In einem Gehorsam, der bis zum Äußersten ging, ja bis in die Gottverlassenheit. Etwas, das wir nie begreifen werden, nie. Das hat er getragen. Und das war, wie der Vers 13 sagt, ein Brandopfer, ein Feueropfer, lieblichen Geruchs. Dem Herrn. Eine Freude, eine Wonne für den Vater. Der hebräische Ausdruck, ein Reach Nichoach. Ein Geruch der Ruhe, der Beruhigung, der Gott vollkommen zufriedenstellt. Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe sind vollkommen geoffenbart worden, vollkommen zufriedengestellt. In diesem Opfer ruht Gott, wie es in einem Lied so schön heißt, und darin sind auch wir zur Ruhe gekommen. Da, wo Gott mit Wonne ruhet, im Opfer seines Sohnes, da sind auch wir zur Ruhe gelangt. Und da gehen unsere Herzen über. Und das wünsche ich mir, hoffe ich für uns alle, dass unsere Herzen vom Sohn Gottes so erfüllt werden. Wer er ist, was er Gott bedeutet, und was er darin auch uns bedeutet, dass wir gar nicht anders können, auch nicht anders wollen, als für ihn zu leben, zu seiner Ehre, zu seinem Ruhm und auch ihn, seinen wunderbaren Namen, in unserer Zeit bekannt zu machen. Der Herr segne uns dabei. Amen.